Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählt Lutz Hohmann heute über Dörfer und wie sie versuchen, mehr zu sein als nur der Speckgürtel von Großstädten. Es soll bleiben, wie es ist. Schlagenhofen, das Eigenleben eines Dorfes.
Ich kann schon in eine Stadt gehen und da vielleicht Urlaub machen oder mir was anschauen oder so. Aber dass ich da jetzt für einen längeren Zeitraum leben würde, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kenne jeden Frosch und jeden Stein mit Handschlag, gell?
Jetzt fahren nur noch zwei durch mit dem Bulldog wie die Verrückten und das ist alles, gell?
Der Gemeinde geht's gut, also uns geht's nicht schlecht.
Ja, das mit der Landwirtschaft, das ist eigentlich schon so eine Art Lebenstraum, den ich mir da erfüllt habe.
Weißt du, wenn mir die Lichter ausging um 9 Uhr, bei mir, 9:30 bin ich im Bett.
Schlagenhofen. Nur eine Straße führt durch das kleine bayerische Dorf am Ammersee. Links und rechts ein paar Stichwege und dann kommt schon das Ortsausgangsschild. Die Zahl der Menschen, die Zahl der Häuser, alles sehr überschaubar. Aber nicht ereignislos. Das Dorf plant eine große Feier. 775-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In der großen Scheune in der Mitte des Dorfes wird die Bühne und die Bar aufgebaut. Es wird Musik geben, Reden, Ehrungen und natürlich Essen und Trinken.
Die älteste urkundliche Erwähnung ist eine Besitzbeschreibung des Klosters Diessen. Und da taucht das Drechsel-Anwesen auf, 1242. Aber, und da sind wir sehr stolz darauf, wir haben ein neolithisches, also jungsteinzeitliches Steinbeil hier in diesem Dorf gefunden. Und das waren
Robert ist pensionierter Geschichtslehrer. Seine freie Zeit als Rentner nutzt er für umfangreiche historische Recherchen. Robert kann viel erzählen über die Landesgeschichte, über die Geschichte der Bauern und natürlich auch über die Geschichte seines Dorfes.
Es ist mindestens seit dem 13. Jahrhundert kein bäuerliches Anwesen dazugekommen und auch keines abgegangen.
Schlagenhofen liegt in der Gemeinde Inning und gehört zum Landkreis Starnberg, der auf Platz 1 der Liste des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens steht. Das wundert nicht, denn der Landkreis hat nicht nur eine postkartenhafte Freizeitlandschaft mit vielen Seen zu bieten, er lockt dazu mit der Nähe der Alpen, dem guten Wetter und mit der Metropole, in der man das Geld verdienen und sich sehen lassen kann, mit München. Hier im Landkreis leben viele Schöne und Reiche. Und berühmte.
Die Helene Fischer, der Hirmer zum Beispiel, der dieses Fußballcamp für die Nationalmannschaft in Brasilien gemacht hat, den Baselitz. Die ziehen natürlich ein gewisses Klientel her, sind auch sehr viele reiche Leute. Die sind halt mit Hecke und alles und die leben halt ihr Leben da unten.
Hubert sitzt für die Schlagenhofener im Gemeinderat. Da unten ist der See und dort liegen auch die lukrativsten Grundstücke. Schlagenhofen liegt in einer hügeligen Landschaft, die sich zum Ammersee hin erstreckt. Aus der Vogelperspektive wird deutlich, wie sehr sich das Dorf von den umliegenden Ortschaften mit ihren raumgreifenden, ausgefransten Rändern unterscheidet. Schlagenhofen ist übersichtlich und klar begrenzt geblieben.
Ja, weil wir eigentlich eines der letzten Haufendörfer sind, hier in Oberbayern oder Bayern. Ne? Die Bauernhöfe haben sich um die Kirche damals gebildet und sind nicht ausgesiedelt. Es ist eigentlich alles recht am Ort geblieben.
Das Dorf will ein überschaubares Dorf bleiben. Aber die Entscheidungen, auch über die Bebauung, werden heute nicht mehr im Dorf getroffen, sondern im Gemeinderat in Inning.
Der Flächennutzungsplan hier für Schlagenhofen ist sehr eng um den Ort gelegt. Fahren immer wieder welche durch und fragen oder hängen unten Zettel hin. Wir suchen Wohnungen, wir suchen Gebäude, wir suchen Häuser. Aber es wird halt nichts verkauft. Weil wir haben nur aktive Landwirte, die die Flächen benutzen. Und wenn man hier sagt, okay, wir wollen da den Ort vergrößern, müsste der ganze Flächennutzungsplan einfach erweitert werden. Es ist sehr viel Landschaft um Schlagenhofen herum. Ne? Das müsste alles geändert werden. Und dann ist aber die Struktur kaputt.
In den Nachbarorten haben wir in den letzten Jahrzehnten Folgendes gehabt, dass viele Bauern aufgehört haben und sie haben Grundstücke verkauft und haben das dadurch gewonnene Geld sehr, sehr häufig nicht gut angelegt, geschweige denn vermehrt. Nein, da ist viel verloren gegangen. Und in Schlagenhofen haben wir die Situation in den letzten Jahren, das hat sich ja rumgesprochen, zum Teil sind es befreundet, zum Teil sind es auch verwandt. Und der größte Bauer hier, und dem das meiste gehört, der hat grundsätzlich keine Grundstücke verkauft. Und der zweitgrößte, der Peinhofer, der hat nie irgendein Grundstück verkauft. Und dann ist natürlich die Möglichkeit von Zuzug entsprechend gering.
Ich bin seit fast 20 Jahren in Schlangenhofen drin.
Seit 61 Jahren in Schlangenhofen.
Seit meiner Geburt 1959.
Seit 1974.
Ich wohne seit 68 Jahren in diesem Dorf und älter bin ich nicht.
Ich habe fast mein ganzes Leben in Schlangenhofen gewohnt. Ich war nur mal zusammen ungefähr 3,5 Jahre weg.
Ein Dorf, das bei sich bleiben will, inmitten einer sich stark verändernden Welt. In den Nachbarorten haben sich die gewachsenen Dorfstrukturen längst aufgelöst, nicht so in Schlangenhofen. Wolfgang Kaschuber ist Volkskundler und befasst sich mit der Erforschung von nationalen und ethnischen Identitäten und somit auch mit dem Thema Heimat. Er blickt von außen auf das Phänomen dörflicher Gemeinschaften, in denen der Heimatgedanke tief verwurzelt ist.
Zunächst mal gilt ja für die Dorfgesellschaft das historische Prinzip Zusammenhalten, trotz aller Konflikte, die es intern natürlich gibt, und zweitens fremdenfeindlich sein. Über 20 oder 100 Generationen mussten natürlich alle bäuerlichen Gesellschaften lernen, dass die Äcker und die Häuser und die Weiden nicht beliebig vermehrbar sind. Also insofern haben wir alle anthropogen gesprochen. Ein Gen, das uns rät, Fremde nicht aufzunehmen. Deswegen haben wir dann kulturell dagegen entwickelt die Gastrolle. Nicht? Dass wir dann sagen, du bist Gast, ja, du wirst von uns auch freundlich und respektvoll behandelt, aber bitte bleib nicht. Und erst in den letzten 200 Jahren können wir uns ja im Grunde genommen leisten, mit der Vermehrung der Ressourcen, eben über Industrie und Kapitalismus, dass wir diese rigide Haltung gegenüber Fremden und Zuzug auflockern können oder sogar ganz verändern können. Das ist die Geschichte der modernen Städte, die davon profitieren, dass sie Fremde aufnehmen können, die bleiben. Und das gilt natürlich inzwischen längst auch für viele Dörfer. Aber in den Dörfern ist natürlich sowas wie dieser historische und kulturelle Überbau sehr viel stärker.
Wir und die anderen. Das Thema, das im Zuge der Globalisierung fast alle umtreibt. Ob im Dorf, in der Stadt, in Deutschland oder in anderen Ländern. Dieses Thema hat im Dorf sein eigenes Gewicht und kann dort exemplarisch studiert werden. Auch in seiner Widersprüchlichkeit. Denn natürlich bleibt keine Gemeinschaft unter sich. Auch nicht im bayerischen Dorf Schlangenhofen.
Der Greve kommt aus Berlin, der Wikelski Heinz, der kommt aus Bremen, meine Frau kommt aus Göttingen, der Helmut Albert war aus Sachsen, der Horst Karl, der war aus dem Sudetenland, die Aumüller, Kili, ein Flüchtlingskind auch, hat im Bauernhof eingeheiratet.
Liebe Gäste, Schlangenhofen begrüßt euch ganz, ganz herzlich zu seinem 775-jährigen Jubiläum. Ihr seht es da, 750 Jahre haben wir 1992 gefeiert. Der Stil ist ganz anders als jetzt, ganz modern. Wir haben also viele junge Leute dabei gehabt, die mitorganisiert haben. Ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren ersten Bürgermeister, Walter Bleimeyer von der Gemeinde Inning.
Als Vorsitzender des Planungskomitees eröffnet Hubert das Fest. Das Bierfass ist angestochen, die Sonne lacht, das Publikum erwartet die Darbietungen und hält sich kulinarisch bei Laune. Das Fest findet auf dem Sieberhof statt. Seit 2003 ist er der einzige Vollerwerbshof in Schlangenhofen. In der geräumigen Bauernstube hat monatelang das Festkomitee getagt und nun sitzt mir Sibylle Wörner-Siebert mit ihrem Sohn und ihrem jetzigen Lebenspartner gegenüber. Sie ist ein Gast, der geblieben ist.
Also wir waren in den Ferien immer am Tegernsee. Da haben meine Eltern eine Wohnung gemietet auf dem Bauernhof und da sind wir jede Ferien hin verschachtelt worden. Entweder mit Kindermädchen oder ohne oder mit meinen Eltern und da waren wir bei den Bauernbuben und im Gebirge und weiß der Teufel was. Und irgendwie habe ich das dann in der Großstadt schon immer sehr vermisst, dieses freie Leben, und habe auch während der Schulzeit mir dann gedacht, dass ich eigentlich gerne auf dem Land was machen würde. Ich habe gesagt, jetzt mache ich erstmal Praktikum, weil das braucht man ja auch fürs Studium. Und dann schaue ich, ob ich dann wieder weiter studiere. Und dann habe ich mich halt hier beworben und gleich einen Praktikumsplatz gekriegt. Und dann habe ich mich in den Betriebsleiter verliebt und seitdem bin ich da.
Und sie gehört nun zur Dorfgemeinschaft dazu. Eine, die von der Stadt aufs Land gezogen ist.
Die Konjunktur von Zeitschriften, Magazinen, Fernsehsendungen, die diese Flucht aufs Land beschreiben, zeigt ja, dass es gegen diesen großen Strom in die attraktiven urbane Lebenswelten eben auch immer eine kleine Gegenbewegung gibt und auch immer gegeben hat, die das Dorfleben gerade in dieser traditionellen Form lobt. Und gerade in Deutschland hat das ja auch eine überaus feste Form. Es gibt ja in keiner anderen europäischen Gesellschaft, gerade auch in den kleinen Gemeinden, so viele lokale Vereine, die dieses Leben auf dem Dorf in seinen Formen halten, nicht? Den Schützenverein und den Gesangverein und den Sportverein. Und viele sind ja in allen drei Vereinen dann. Also man ist dann im Grunde genommen in einer sehr engen Welt, die wärmt, aber natürlich auch unter Umständen fesselt.
Der große Strom bewegt sich in die Stadt, ein kleiner nur ins Dorf. Für Sibylle war Schlagenhofen kein Ort für abstrakte Sehnsüchte. Hier konnte sie Landwirtin werden.
Also wir sind jetzt zu zweit immer im Stall und so wie es halt jetzt ist, es steht gut da, sag ich mal, aber für landwirtschaftlichen Betrieb zu klein. Jedes Amt sagt dir über 70 Kühe auf jeden Fall, also 100 Kühe ist so der Standard, dass du haben musst, dass du rentabel wirtschaftest. Und wir haben ja nur 60. Wir kommen auch rum, wobei ich natürlich schon sagen muss, wir kommen nicht nur wegen der Landwirtschaft rum, sondern ich habe halt da drüben vermietet und ich habe da oben noch eine Ferienwohnung, die vermietet ist ständig. Und am See unten die Wirtschaft, das sind natürlich schon Einnahmequellen, wo ich mich jahrelang gut über Wasser habe halten können und auch meine Kinder jetzt zum Beispiel nicht nur die Hauptschule, sondern eben auch Gymnasium ermöglichen konnte.
Wenn wir unsere Studierenden hier in Berlin fragen, warum sie nach Berlin kommen, dann sagen sie genau das. Hier kann ich sein und tun, was ich will. Ja, und das bedeutet, also das Wollen ist ganz wichtig, aber auch das breite Angebot ist ganz wichtig. Aber gleichzeitig wissen Sie natürlich, dass diese Freiheit ihre Kosten hat, dass es mit Risiken und Unsicherheiten verbunden ist. Also die große Freiheit kann eben auch enden in der sozialen Isolation, die kann enden in der Depression, weil nicht selbstverständlich Alltagssituationen entstehen, in denen ich mit anderen kommuniziere, in denen ich mit anderen interagiere, also mit denen etwas zusammen mache. Die Stadt lässt einen in Ruhe.
In einem Dorf wie Schlagenhofen wird man nicht so in Ruhe gelassen.
Es kommen ständig Leute, die einem Tipps geben, wie man hier auf den grünen Zweig kommt. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich sage auch zu meinen Geschwistern immer, habe ich dir schon mal reingeredet als Jurist oder so, wie du was besser machen könntest. Würde mir im Traum nicht einfallen, aber in der Landwirtschaft, dadurch, dass das alles offen da liegt, ja, meint jeder, er kann dir irgendeine Betriebsberatung geben. Der typische Tipp ist Hofladen. Und dann sage ich, ja, dann gehe ich jetzt 8 Stunden in meinen Kuhstall. Dann habe ich mindestens noch 5-6 Stunden für meinen Hofladen. Und dann habe ich noch eine Familie und dann habe ich noch einen Haushalt. Und was ist dann? Das Gute ist, dass ich ja durch Kindergarten und Grundschule viel Kontakt schon immer hatte zu dieser Denkweise hier, die so außenrum sitzt. Das sind diese Breitbrunner-Dämchen, die am See sitzen in einem Riesengrundstück und dann vielleicht mal in den Hofladen gehen und dann passt ihnen was nicht. Das ist ja auch wieder ein ganz anderes Publikum, als wie ich von der Stadt her gewohnt bin. Das war eher handfester, sage ich mal, bürgerlich. Und das ist jetzt alles so schnell nach oben gekommen und da bist du schnell, wirst du hochgejubelt, aber du fällst auch schnell wieder irgendwie aus dem Raster raus.
Wir haben Dorfstudien gemacht, um genau dahinter zu kommen, zu fragen, also wie entwickelt sich Individualität auf dem Dorf? Die Dörfer tendierten damals zumindest dazu, dass der Familienname dominierte. Also es war dann eben Müller, Josef, Müller, Johanna. Und die Zuordnung und Erkennung läuft eben auch so, ach, das ist ja die Tochter vom Karle. Also nicht, es ist die Einzelperson und da gibt es noch den Vater, sondern das ist die Tochter von, das ist der Sohn von.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe also heute die Ehre anlässlich der 775 Jahrfeier von Schlagenhofen, der Frau Würner Sieber, diese Urkunde zu überreichen. Und zwar ist die vom Bayerischen Bauernverband und wird nur an alte Bauerngeschlechter übergeben.
Das Stadtkind Sibylle steht jetzt im Dorf auf der Bühne und der Doppelname ist ein Zeichen, dass sie nicht nur die Frau vom Sieber ist. Sie steht neben ihren Schwägerinnen und Kindern und wird gleich die Urkunde des Vertreters vom Bauernverband in Empfang nehmen. Vielleicht wundert sie sich ein bisschen über den Lauf der Dinge, dass sie es ist, die die Tradition eines 400-jährigen Hofes aufrechterhält. Aber das hat seinen Grund, denn sie hält sich an eine Regel, die den Bewohnern dieses Dorfes heilig ist, weil sie verhindert, dass das Dorf ausfransen würde wie andere Dörfer und dadurch sein Eigenleben verlöre. Sie verkauft ihr Land nicht, sondern verpachtet es nur, um den Familienbetrieb am Leben zu halten, gegen alle Schwierigkeiten der Zeit. Und wenn sie auch nicht weiß, wie lange diese Tradition halten wird, weiß sie doch genau, warum sie so lebt.
Ich mache es halt mehr oder weniger schon aus Idealismus. Und ja, es hat natürlich auch noch andere Gründe. Es ist natürlich so eine Art Vermächtnis von meinem Mann, der gestorben ist. Zuerst kriegt man die verschiedenen Tipps von sämtlichen Verwandtschaften. Die eine hat gesagt, ich muss mich jetzt schmücken und sofort nach einem neuen Mann umschauen. Meine Verwandtschaft hat gesagt, verkauf doch das Zeigel. Hau doch alles raus. Und dann irgendwie kommt halt dann doch so von innen irgendwie die Wut, dass man sich denkt, ich habe jetzt das alles eigentlich aufgebaut mit meinem Mann. Und jetzt einfach alles hinschmeißen, das kann es ja auch nicht sein. Weil es läuft ja eigentlich einigermaßen. Und natürlich auch so ein, jetzt zeige ich es euch. Also du musst dir ja auch vorstellen, diese ganzen Nachbarbetriebe, die haben ja alle gelauert, dass ich hinschmeiße, dass sie sofort Zugriff auf Felder, Wiesen, Äcker. Und ja, jetzt siehst du das, die kommt halt doch aus der Stadt. Also was halt dann sofort geredet wird. Da habe ich eigentlich schon den Ehrgeiz gehabt, dass ich es denen ein bisschen zeige. Und ich muss jetzt sagen, rund um mich herum, seit der Zeit eigentlich, hat alles aufgehört mit den Kühen. Zwischen hier und innen gibt es keine Kuh mehr. Das sehe ich jetzt schon auch als persönlichen Erfolg, muss ich sagen, dass ich es denen eigentlich schon gezeigt habe. Davon kann ich auch nicht abbeißen.
Dass es heute eine Städterin ist, die dann als Frau den einzigen Vollerwerbshof noch führt, das ist jetzt zwar nicht mehr ganz ungewöhnlich, aber für das Dorfbild natürlich trotzdem eine Sensation. Und wenn sie sagt, den zeige ich, dann könnte heute ja eben auch eine Situation eintreten, wo die anderen sagen, ja, jetzt hat sie es uns auch gezeigt, die kann das. Und jetzt haben wir hier ein Dorf, wo wir dann sagen können, ja, das ist eine Bäuerin. Also wir sind im Grunde genommen dann ja wieder ganz fortschrittlich, ja, weil da kann man ja sehen, keine Vorurteile, keine Gender Gaps. Wir pflegen Traditionen, aber auf eine sehr spätmoderne Art und Weise.
So, jetzt haben wir auf geht's. Also, geh mal heim. Mutti. Geh weiter, komm. Penelope. Susel.
Mutti, Penelope, Susel, Sarah. So heißen die Kühe, die Andi Drechsel jeden Abend vom Feld holt. Offensichtlich müssen sie einzeln aufgerufen werden, damit sie sich zurück in den Stall aufmachen.
Hermine, das ist die Chefin, Sarah. Und die ist 14 Jahre schon. Aber die kriegt den letzten Sommer vom Metzger. Aber 14 Jahre ist ein gutes Alter. Also alt wird normal kein Kuh nicht.
Die kann man noch essen dann, ja?
Ja, ja. Ja, die werden verwurstet. Die wird schon komplett verwertet. Auf geht's. Das ist ein Allgäuer, drum Susel.
Der Stall vom Andi Drechsel liegt gleich gegenüber vom Siegerhof. Seine Kühe grasen auch für Sibylle gewissermaßen außer Konkurrenz. Sie sind nur Andis Hobby.
Ein arbeitsreiches Hobby. Und vielleicht auch, um die alten Traditionen noch etwas aufrechtzuerhalten.
Diesen großen Rucksack von Verpflichtungen zu erkennen und möglicherweise eben auch zu übernehmen. Ja, das trage ich so. Und damit erfüllt man dann Erwartungen der Eltern möglicherweise, erfüllt Erwartungen der Dorföffentlichkeit, die natürlich auch lieber sieht, wenn jemand so eine Feierabendwirtschaft aufrechterhält. Das ist einfach die Tradition, dass dieses Land genutzt werden muss, dass in diesem Land Kultur steckt, also die Arbeit der Vorfahren steckt und das nun weitergeführt werden muss.
Auf jeden Fall bereitet Andi anderen eine Freude. Der Kinderbesuch im Dorf wartet schon und will beim Melken zuschauen.
Injo, servus. Servus. Ihr schaut beim Molken zu, jawohl. Magst du eine frische Milch, Bruder? Ob du eine frische Milch magst? Nö. Nö, schmeckt gut. Also morgens fange ich um 16:45 immer an, jeden Tag. Und am Abend eigentlich auch immer, so 16:45, 17:00.
Hast du immer Lust?
Nein, immer habe ich keine Lust. Aber trotzdem mache ich es. Ist auch eine Gewohnheit. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn wir Ernte hatten, wir waren, das sind ja vier Brüder, Meine haben wir schon alle miteinander haben müssen. Aber so Kuhstall, das ist nicht jedermanns Wetter. Also es gibt wenig Männer, die wo melken. Wenn ich schaue, meine Mama früher, hat nur meine Mama gemolken. Gell? Du musst jeden Tag zweimal morgens, abends, Jahr rein, Jahr aus. Und wir hatten ja vielleicht 14 Kühe, 13 Kühe. Und für eine Frau jeden Tag, das ist schon eine schwere Arbeit. Also mein Papa hat vielleicht im Jahr 5-8 Tage gemolken, den Rest hat die Mama gemacht. Gell? Entweder magst du es gerne oder du magst es nicht gerne.
Jeden Morgen kurz nach 5 aus dem Bett, jeden Abend die Kühe von der Weide holen, melken, den Stall säubern, all das nach getaner Arbeit. Nötig hatte er es nicht. Sein Geld verdient er mit etwas ganz anderem. Andi ist Dachdecker.
Dachstühle, Außenfassaden mit Dämmung in Holz, Gartenzäune, Parkettboden, Innenausbau, Dachflächenfenster. Die ging ja gut. Aber kannst bei uns, da leben wir viele gespickte Schickeria.
Wenn dieser Dachdecker eben sagt, er will das weiterhin so machen, ist es natürlich auch eine Form der Selbstausbeutung über lange Arbeitszeiten, über viel Tun, aber möglicherweise eben auch mit einem besonderen Ertrag. Also dass es eben nicht nur auf das Geldeinkommen ankommt, sondern dann eben auch auf diesen Besitz, der dann den Kindern übergeben werden kann. Auch darin kann man natürlich Selbstverwirklichungen sehen. Ja, die einen wollen eben den Club und die Oper um die Ecke haben und die anderen ja, vielleicht die Selbstverwirklichung im Kuhstall. Das meine ich jetzt gar nicht ironisch.
Andis Eltern leben im angrenzenden Gebäude in gewohnter Umgebung. Was im urbanen Umfeld als attraktives Modell des Mehrgenerationenwohnens immer populärer wird, nennt Andi die Altenteiler. Für ihn ist das selbstverständlich. Die Zukunft seines Sohnes ist noch ungewiss, obwohl er besitzt 8 Spielzeugtrecker. Gibt es eigentlich eine Definition von Heimat?
Wir brauchen einen Raumbezug und wir brauchen einen Gruppenbezug. Also wenn wir keinen Raum haben, haben wir im Grunde genommen auch nicht die Vorstellung der Zugehörigkeit und der Entfaltungsmöglichkeit von uns selber. Und wenn wir keinen Gruppenbezug haben, haben wir kein Echo. Da kommt nichts zurück. Ja, da rufen wir sozusagen in leere Räume rein. Und Heimat stellt immer die Frage nach räumlichen Bezügen und nach sozialen Bezügen. Und die Antworten sind immer stärker in Richtung soziale Bezüge gegangen. Heimat ist die Umgebung in sozialer Hinsicht, die Menschen, mit denen ich kommuniziere, bei denen ich mich sicher fühlen kann, bei denen ich mich aufgehoben fühlen kann. Und wir sehen aber in den letzten Jahren eben, dass der Raumbezug auch wieder stärker wird. Also die Dorfgesellschaften bestätigen und verweisen stärker auf ihre Territorialität. Wir sind hier, wir waren schon lange hier. Ja, wir haben eine bestimmte Art des Umgangs mit Landschaft, wir haben eine bestimmte Art des Umgangs mit Ökologie und anderes mehr. Das andere ist aber natürlich der Freiheitsbegriff, der darin steckt. Und der Freiheitsbegriff meint, dass Heimat ja eigentlich nur sein kann, dort, wo ich mich auch entfalten kann. Nicht, wo ich aufgehoben bin. Das ist die Legehenne auch. Die Heimat kann natürlich sozusagen eine Legebatterie sein, wenn ich in den nächsten Käfig gesperrt werde, wie meine Eltern auch schon, und gefälligst den Anforderungen dieser Heimatwelt nachkomme.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit mir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht.
Im strömenden Regen läuft ein gutes Dutzend Pilger durch den Wald. Bis zum Ziel auf Kloster Andechs sind es 10 Kilometer. Es ist eine Bittprozession und der Grund dafür liegt mehr als 200 Jahre zurück. Eine Viehseuche drohte damals auf das Schlagenhofener Vieh überzugreifen. Die Dorfbewohner gelobten, im Falle der Verschonung als Dank jährlich zum Kloster zu pilgern.
Sie hatten kein Mikroskop. Die wussten nicht, was das ist. Und dann war es entweder eine Strafe Gottes oder man musste halt in die himmlischen Mächte günstig für sich irgendwie bringen. Und dann hat man eben dann eine solche Wallfahrt gelobt, einmal im Jahr kommen wir dorthin und dann wird in den Opferstock gegeben und wir beten und jeder weiß dann, also Gott, Maria hat geholfen. Und aus diesem, nicht negativ zu verstehen, aus diesem beschränkten Denken, weil man andere Sachen nicht wusste und kannte, kommt dann die Konzentration auf das Wesentliche und das Festhalten am Bewährten, wo man dann sagt, können wir nicht machen, wir wissen nicht, wo wir hinkommen. Und dass das in bäuerlichen Gesellschaften deutlicher drin ist, weil man Angst vor Experimenten hatte, die, wenn sie schiefgehen, dazu führen können, dass die ganze Existenz gefährdet ist. Diese Bauern waren ja Hungerleider.
Heute ist die Pflege solcher Traditionen nicht mehr so naturnotwendig wie früher. Heute leben die Dorfbewohner nicht mehr in der geschlossenen Welt vergangener Zeiten. Sie könnten mit dem Auto in die Klosterschenke fahren, im Fernsehen, auf dem Laptop oder auf dem Smartphone sehen, was in der Welt los ist. Warum treffen wir in Schlagenhofen Andi und seine Feierabendkühe? Warum verkauft Sibylle nicht ihr Zeug und geht wieder in die Oper, wie sie es früher so gern tat? Der Volkskundler Wolfgang Kaschuber sucht eine Erklärung dafür, dass Menschen die Mühe schätzen, die es macht, auch heute noch ein althergebrachtes Dorfleben zu leben. Obwohl die Anziehungskraft der Städte so groß ist und die Stadt auch in der bayerischen Provinz nicht mehr unerreichbar weit weg ist.
Zum ersten Mal in der Geschichte könnte man mit Blick auf Österreich, auf Polen, auf Ungarn auch das Gefühl haben, zum ersten Mal gibt nicht die Stadt Richtung und Takt vor, sondern das Land. Das würde das Stadt-Land-Verhältnis historisch in der Tat umkehren. Das hat natürlich was zu tun damit, dass es ganz offenbar ein Konflikt gibt, den wir gerade auch in Deutschland nicht ausgetragen haben, wie die Gesellschaft aussehen soll, in der wir leben. Und da wäre die Antwort in dem Dorf eben, diese Gesellschaft soll stabil sein, sie soll sich kontinuierlich entwickeln. Wenn wir natürlich keine Türen aufmachen, wenn wir keine Grundstücke verkaufen, verändert sich ja in der Tat zumindest in diesem Kern wenig. Und das Erstaunliche daran ist natürlich an diesem Dorf, dass es offenbar ökonomisch funktioniert.
Das Verlangen nach stabilen Verhältnissen in einer zunehmend instabilen Welt. Vielleicht speist sich daraus die Kraft für den dörflichen Zusammenhalt in dem 200-Seelendorf am Ammersee. Wobei das Dorf materiell in einer vergleichsweise komfortablen Situation ist. Tradition als Luxus, den man sich leisten will und kann.
Vielleicht haben wir hier das ungewöhnliche Phänomen sozusagen einer ländlichen Gated Community, nämlich einer Community, die sich selber bewacht, die sich eben ihrem Erbe verpflichtet fühlt, die auch eine schöne Landschaft haben will, die möglicherweise unverbaute Aussichten haben will, sich das möglicherweise leisten kann. Und deswegen scheint das auch eine ganz besondere Konstellation zu sein, dass sich diese Dorfgesellschaft nicht über Konkurrenz auflöst, wie sehr viele, weil spekuliert wird mit Baugrundstücken und verkauft wird, sondern offenbar sich so eine Art Rütli-Schwur geleistet hat, ohne Anlass vielleicht. Das mag eine Antwort darauf sein, schließlich natürlich in einer der reichsten ländlichen Regionen Deutschlands.
Auch wenn das Dorf ein tiefsitzendes Bedürfnis befriedigt, drängt sich die Frage auf, wie lange wird es sich das noch leisten können? Kann selbst ein so widerständiges Dorf den Auflösungsprozessen der Moderne dauerhaft widerstehen? In einer Welt, in der die Online-Plattformen zunehmend Lebensrhythmus und Lebenszusammenhänge dominieren?
Ich persönlich bin halt öfters hier an den Wochenenden und auch mal so unter der Woche. Weiß aber jetzt schon, dass wenn ich nächstes Jahr 18 Jahre alt werde, wahrscheinlich wieder hierher ziehen will, weil mich das einfach wie ein Magnet anzieht. Weil ich kenne hier einfach jeden und ich fühle mich hier einfach willkommen und deswegen macht man das Ganze viel Spaß.
Man geht ins Dorf, man geht zu dem. Es ist einfach persönlich, man kennt jeden, man ist nett zueinander. Das ist einfach das Schöne in Schlagenhofen. Schlagenhofener, würde ich mal sagen, ist man mehr so aus Leidenschaft. Das ist kein Wohnort, das ist ein Lebensgefühl.
Roman ist der Sohn von Sibylle Sieber. Wird er später den Hof übernehmen?
Ja, auf jeden Fall, entweder ich oder mein Bruder.
Wenn es nach der Oma von Robert geht, ist die Sache klar.
Die hat ihm gesagt, das merkst du, Tormat verkauft man nicht. Das heißt also, es gibt bestimmte Dinge, die nicht zur Disposition stehen.
Es soll bleiben, wie es ist. Schlagenhofen, das Eigenleben eines Dorfes. Ein Feature von Lutz Hohmann, Sprecher und Regie, der Autor, Redaktion Winfried Sträter.